Die wievielte Sendung ist das?
Das ist die 112. Du warst in der 19.
Nee. Geil.
Stark, ne? Also 100 Sendungen später knapp. Ich bin einfach hingekracht, dann habe ich mir eine Weile den Himmel angeguckt und dann habe ich mich wieder aufs Fahrrad gesetzt. Manchmal werde ich dann auch auf die Realität zurückgebeamt und lerne nochmal Demut. Und das gipfelte dann darin, dass ich dann einen ganzen Tag komplett ohne Essen auskommen musste.
Lass mich raten, der hat nur den Kopf geschüttelt.
Und ich war so froh, dass ich da heil im Ziel angekommen bin und das in Anführungsstrichen überlebt habe. Das ist noch Abenteuer pur.
Wie verliert man denn sein Handy?
Wir haben an einem Tag 40 Flussüberquerungen gemacht durch Gletscherflüsse.
Oh nein!
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge 112 und heute reden wir über so richtig bescheuerte Sachen, denn wir haben Klaus-Henning Schulke bei uns gleich hier im Interview. Er ist ja bekannt als Bottle Klaus, er macht sehr, sehr lange Distanzen, fährt das als Rennen. Ihr kennt ihn vielleicht vom Race Across America, wo ja Alex auch mit am Start war, und er hat jetzt das Silk Road Mountain Race gemacht und auch gefinished, und da musste er sehr viel schieben, habe ich gehört.
Zum Schieben kann ich auch was erzählen. Da habe ich auch meine Erfahrung mitgemacht. Ich war nämlich vor Jahren mal der Meinung, ich müsste in der Sierra Nevada in Südspanien so einen Mountainbike-Trail fahren mit einem Gravelbike, und ja, nach 2 Tagen Schieben habe ich dann gesagt, nö, brauche ich nicht. Mache ich nicht.
2 Tage schieben war so das schlechteste Erlebnis bei dir.
Ja, das war schon sehr grenzwertig, vor allen Dingen, weil ich zu viel Zeug dabei hatte, und dann wird's extrem unangenehm.
Ja.
Und was war so dein schlimmste Erfahrung auf dem Fahrrad?
Ja, schlimmste ist vielleicht ein bisschen schwierig gesagt. Also die größte Herausforderung war auf jeden Fall Maurice Brocco 400. Das haben wir vor ein paar Jahren mal gemacht. Das war dann self-supported mit Checkpoints, wo man nur sich selber abstempelt. 450 Kilometer innerhalb von 24 Stunden fahren.
Boah.
Und das haben wir dieses Jahr auch nochmal gemacht, und angeblich war das dann auch die letzte Veranstaltung MB 400, und das war dann auch wieder so knapp 450 Kilometer innerhalb von 24 Stunden, diesmal aber mit richtigen Checkpoints, wo es Essen gab, wo es Trinken gab und wo man alles wieder verpflegen konnte, und das hat uns sehr viel Zeit gut geschrieben. Beim ersten Mal waren wir, glaube ich, 23,5 Stunden unterwegs, haben das quasi gerade so in den 24 Stunden geschafft, und jetzt waren wir 22 Stunden unterwegs, weil eben ja das ganze Essen schon da war. Wir mussten das halt nicht suchen, so, weißt du? Ja, das war schon verrückt.
Und jetzt hören wir mal, ob Klaus Henning auch Essen suchen musste oder ob das schon da war und was er sonst noch so erlebt hat auf seiner Silk Road Mountain Race Tour.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Klaus Henning.
Mensch, hallo Alex, hallo Martin, danke, dass ich wieder bei euch sein darf.
Ich sage nur Silk Road Mountain Race. Hört sich für mich irgendwie romantisch an. Gib uns doch mal ein paar Eckdaten zu dieser Veranstaltung.
Ja, das gibt es seit 7 Jahren, und das Ganze spielt in Kirgisistan, wie man international sagt. In Deutschland sagt man Kirgisistan. Wo liegt das eigentlich? Das ist eingeklemmt zwischen Kasachstan und China. Der Nelson Tree macht eine Rennserie, die wird immer größer und größer. Marokko, Griechenland, Kirgisistan und vielleicht auch Türkei. Und ich hatte 22 das Rennen in Marokko gemacht und dachte, Mensch, das juckt ja, aber da hatte ich 2 Jahre einen Aussetzer, nämlich in Amerika zum Ram, und habe mir dann dieses Jahr vorgenommen für 25. Jetzt machst du das Rennen, das ist 2000 Kilometer lang und über 30.000 Höhenmeter, spielt sich ausschließlich im Hochgebirge ab, also hauptsächlich zwischen 3.000 und 4.000 Meter. Und da war ich nicht helle genug, als ich mir den Rennnamen angesehen habe. Da fehlt nämlich ein wichtiger Baustein, Silk Road Mountain Race, und da fehlt aber das Wort Bike. Und entsprechend war ich dann überrascht, dass eben ein sehr, sehr großer Teil nicht auf dem Fahrrad zurückgelegt wurde, sondern schiebenderweise mit dem Fahrrad. Und ja, jetzt bin ich deutlich, deutlich schlauer.
Lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Wie kann man sich denn darauf bewerben? Also kann man da einfach kaufen drücken und dann ist man dabei?
Nee, also das ist schon so, dass er erfragt, was man für Erfahrung hat, wie man in bestimmten Situationen reagieren würde, denn das Ganze spielt sich nicht nur im Hochgebirge ab, sondern auch in der absoluten Abgeschiedenheit. Und das heißt, man ist komplett auf sich selber eingestellt. Und wenn eben Notfälle passieren, dann hat man ausschließlich den SOS-Knopf.
Ah, den hast du wirklich dabei, ja?
Ja, ja. Ich hatte nur die Situation, dass mein GPS-Tracker Batterieschaden hatte und mehrfach ausgefallen war und dass meine Lebensgefährtin dann in absolute Krisen gestürzt hat, weil die nicht wusste, wie es mir geht. Und als ich dann auch noch mein Handy verloren hatte, konnte ich selbst in der nächsten Ortschaft mich nicht melden und sagen, mir geht's gut.
Aber was motiviert dich eigentlich immer wieder an so extremen Rennen teilzunehmen?
Naja, das ist ja mein Lebenskonzept, so ein bisschen die Grenzen ausloten, neue Dinge kennenzulernen. Und auch hier wiederhole ich, bin 59, fühle mich noch gesund und habe natürlich riesen Bock, mich nochmal auszutesten. Hab riesen Spaß daran, aber manchmal werde ich dann auch auf die Realität zurückgebeamt und lerne nochmal Demut. Und das ist auch ganz erfrischend und das ging mir hier auch so. Und warum das so ist, das erzähle ich gleich.
Wie bereitet man sich denn auf so etwas vor? Ne? Das ist ja, das eine ist körperlich, das andere vielleicht auch mental. Logistisch ist da natürlich auch ein Faktor dabei. Und du hast gesagt, Hochgebirge ausschließlich. Das bedeutet, wir als Flachland-Tiroler kennen das ja gar nicht, die ganze Zeit auf 3000 Metern zu sein
und höher. Ja, also ich war an der Volkshochschule und habe einen Jodelkurs besucht. Nein, das ist natürlich nicht kurz an der Wahrheit vorbei. Also es gibt sehr viele Aspekte. Also meine Trainingsphilosophie, die ich seit Jahren mit mir rumtrage, heißt VHV. Viel hilft viel und das habe ich auch in den letzten 9 Monaten exzessiv betrieben. Aber völlig am Thema vorbei trainiert, weil das, was mich da ereilt hat, konnte ich mir bisher nicht vorstellen. Und da bieten natürlich Brandenburg und Berlin dann auch nicht so die Möglichkeiten, sich aufs Hochgebirge vorzubereiten.
Klein-Machko, Klein-Kirgisistan.
Ja. Also was habe ich gemacht? Ich habe mit einigen deutschen Teilnehmern Kontakt aufgenommen und mir schildern lassen, was da passiert. Hab natürlich das Rennprofil genau studiert und dachte, das könnte gehen. So, was habe ich jetzt für das Höhentraining gemacht? Da habe ich im Internet recherchiert, 4000 Meter Höhe. Wir sind hier in Berlin zwischen 30 und 50 Meter. Da habe ich mir ein Höhenzelt ausgeliehen und 6 Wochen in einem Höhenzelt übernachtet.
Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist ganz normal ein Zelt, wie man das auch vielleicht im Garten sich mal hinstellt, hat einen Schlauchanschluss und ich behaupte mal, ohne dass ich die Technik genau kenne, das reduziert den Sauerstoffgehalt. Und dann kannst du dich einstellen zwischen 1500 und 4000 Meter. Ich habe auch gelesen, das geht bis 8000 Meter, aber das war ja nicht mein Ziel, auf den Mount Everest zu steigen. Und so habe ich dann 6 Wochen übernachtet in diesem Zelt. Das ist extrem schweißtreibend, weil das nur aus Kunststoff besteht und eben dieser Luftaustausch dann nicht gegeben ist. Also jeden Morgen musste ich meine Decke wechseln, weil die komplett durchgeschwitzt war. Aber das hat mir, glaube ich, dahingehend geholfen, dass ich tatsächlich in der Höhe ganz gut zurechtgekommen bin. Es gibt einige, die hatten so Höhenödeme, heißt das, glaube ich, aber ich bin da auch kein Mediziner. Bin damit halbwegs zurechtgekommen, aber nichtsdestotrotz, je höher das geht, desto weniger wird der Sauerstoff und desto anstrengender wird natürlich jede Tätigkeit. Und gerade in den hohen Höhen ist es dann natürlich auch sehr, sehr steil. Und entweder versucht man dann auch zu fahren oder wenn das nicht möglich ist vom Terrain her, dann muss man auch schieben. Und so bin ich dann mal die letzten 100 Meter bis zur Passhöhe auf 4011 bremsen, zwei Schritte nach vorne, Fahrrad nach vorne wuchten. Und so ist man, braucht man dann für 100 Meter 10 Minuten, zumindest ich. Und andere haben mich dann fröhlich überholt. Aber auch das war für mich eine Lehre, hätte ich das sorgfältig studiert oder gelesen, hätte ich mein Fahrrad jeden Morgen und Abend die 6 Stockwerke zur Arbeit hochgetragen. Also ein Riesendefizit beim sogenannten Heike-Bike. Um Gottes Willen. Also das ist nicht meine Stärke, das kann ich sagen.
Welches Fahrrad hast du denn genommen? Ich gehe mal davon aus, dass es eher so in Richtung Mountainbike ging. Und welche Übersetzung ist da dran?
Ja, auch da habe ich gelernt und auch ein wenig geblutet. Also ich habe mir über Weihnachten, also Januar, ein Mountainbike umbauen lassen in ein Gravelbike, also vorne mit Federgabel, hinten Hardtail, und war da etwas naiv rangegangen. Also meine Lieblingsübersetzung vorne ist immer 38, hinten dann 10 bis 52 von SRAM. Ja, das hat die ein oder andere Herausforderung mit sich gebracht, weil die anderen zum Teil, was weiß ich, mit 22 vorne gefahren sind. aber das ist, so lerne auch ich noch dazu.
Aber stopp nochmal, das ist ja eine da liegt ja eine Welt dazwischen, zwischen vorne 22 und 38.
Das kann man so sagen. Also wunderbar, in der Ebene bin ich auch gut mitgepfiffen, aber sobald es dann schwieriger wurde, bis zu einem gewissen Grad hatte ich dann ganz schön zu kämpfen. Also man muss sich das so vorstellen, übliche Steigungen sind vielleicht mal 5%, aber da sind übliche Steigungen 14% und das ging dann bei der Old Soviet Road bis 34%, aber da ist kein Mensch, da ist kein Mensch mehr gefahren. Also da sind alle geschoben nach dem Motto, bremsen, zwei Schritte nach vorne, Fahrrad nach vorne wuchten. Also das ist völlig irre und das findet man wahrscheinlich in Deutschland auch nicht so häufig. Ich glaube, die Mauer von Merane ist auch irgendwie deutlich über 20, aber 34 ist mir nicht bekannt und auch meiner Sicht auch nicht fahrbar. Vor allem, wenn man Gepäck dabei hat und so ein bisschen erschöpft da reingeht.
Jetzt ist das Rennen ja self-supported, das heißt, du musst alles dabei haben. Ja. Ein Schlafsack, ein Biwaksack, deine Klamotten, wahrscheinlich sogar Verpflegung, Kochutensilien. Hattest du irgendwas Besonderes dabei, irgendwas Spezielles extra für dieses Rennen?
Ja, also einmal eine kleine Korrektur, also zum Kochen hatte ich gar nichts dabei.
Okay.
Und die Ernährung betreffend, dazu komme ich gleich nochmal, aber habe ich ein Glück gehabt, dass ich mir nochmal einen richtig, richtig warmen Schlafsack bestellt habe, der bis minus 9 Grad geht, denn in der letzten Nacht hatte ich minus 8 Grad, guckte dann aus meinem Schlafsack, aus meinem Biwaksack heraus, die Socken waren steif gefroren, weil ich dann die 200. Flussdurchquerung gemacht habe. In meine Schuhe bin ich am nächsten Morgen um 5 nicht mehr reingekommen. Trinken konnte ich nichts, weil die Wasserblase völlig durchgefroren war. Also da, und dadurch, dass es vorher mehrere Nächte auch geregnet hat, war der Schlafsack schon sehr, sehr klamm, hat nicht mehr ganz so gut gewärmt. Also das war schon war ich sehr, sehr froh, dass ich da die teurere und wärmere Größe dann genommen habe. Zu essen hat man tatsächlich dabei, auch das war ein Riesenproblem für mich, weil du oder ich zumindest nicht abschätzen konnte, die nächsten 100 Kilometer dauern die jetzt 3 Tage oder dauern die nur 8 Stunden. Und ich als Optimist habe natürlich nur für 8 Stunden Essen dabei gehabt. Und das gipfelte dann darin, dass ich dann einen ganzen Tag komplett ohne Essen auskommen musste. Bin dann auf eine Straße wieder geraten aus der Wildnis heraus, habe das erste Auto angehalten, ob die denn vielleicht etwas zu essen dabei haben. Was mir helfen kann, das waren Touristen aus Südkorea. Alle, die mit dem Regelwerk genau vertraut sind, das hätte ich nicht machen dürfen, aber ich hatte Hunger. Und die hatten tatsächlich, ich glaube, Tip-Top-Drops dabei. Also das, wer das noch aus seiner Kindheit kennt, also das sind so kleine Pastillen. Ich glaube, die werben damit, dass die null Kalorien haben. und sie hatten noch einen Hanuta dabei. Also bin ich dann die nächsten 15 Kilometer wieder den Pass hochgefahren. Dann war es auch wieder halbwegs befahrbar. Und dann nach 10 Kilometern zeigte mein Computer dann nach links, aber links war gar nichts. Ja, das war wieder eine neue Überraschung von Nelson. Suche den Weg. Er muss da mal irgendwann langgefahren sein oder geschoben oder keine Ahnung. Auf jeden Fall nach irgendwie 2 Stunden Schieben bin ich dann auf einen Hirten gestoßen mit 2 Söhnen.
Lass mich raten, der hat nur den Kopf geschüttelt.
Nee, ach, der fand das ganz sympathisch und hat mich mit seinen Goldzähnen angegrinst. Aber die Situation war so, dass er gerade eine Decke ausgebreitet hat und alles, was die Mutti eingepackt hat, lag dann auf der Decke. und die sind extrem gastfreundlich, die Kirgisen, und da reichte ein Winken und ich kam angeflogen und dann haben wir uns Zeichensprache unterhalten und Angela Merkel, gut, und Olaf Scholz, nicht gut. Also das war Surum hieß der. Lieber Surum, du hast mir den Tag versüßt. Das war so toll mit dir. Aber du kommst ja eben auch nicht vor 2 Stunden da wieder weg. Also weil die dich so ins Herz schließen und so viel ist da auch nicht los in der Hochebene. Ja, also das war auf jeden Fall für mich extrem toll, dass ich den getroffen habe, und sehr herzlich, und das nehme ich mit.
Jetzt nochmal zu dem Equipment.
Ja.
Also aus meiner Erfahrung, ich nehme immer zu viel mit, was nicht schlimm ist, weil ich fahre meistens irgendwo in der Nähe der Zivilisation und habe schon ganz oft Pakete zur Post gebracht, die dann nach Hause geflogen wurden.
Ja. Nee, ich hatte eine Punktlandung. Also ich kann sagen, wirklich, es war nichts zu viel. Was ich abgegeben habe, war meine Action Cam. Ich bin aufgrund meiner Hilflosigkeit bei Technikpassagen dann ständig hingekracht und unter anderem auch auf meine Action Cam. Da ist die Linse dann gebrochen. Sonst war alles extrem gut und wertvoll und nicht zu viel und nicht zu wenig. Also das kann ich sagen.
Hast du dich denn von den Stürzen gut erholt? Ich meine, da kann ja sonst was passieren.
Ja, ja, das kann auch. Und manchmal lag ich dann da auch 5 Minuten, habe in den Himmel geguckt und gedacht, hoffentlich hast du dir was gebrochen. Dann hättest du jetzt mal einen Grund, auf den SOS-Knopf zu drücken. Aber zum Glück war ja das GPS-Tracker ausgefallen aufgrund Batterie. Also musste ich mich dann weiterkämpfen. Oh, also mein Körper sah etwas mitgenommen aus, ziemlich viele blaue Flecken. Gerade in den ersten Tagen bin ich eigentlich ständig immer irgendwo umgekippt. Und das ist dann nachts gerade unangenehm, wenn du dann dich umdrehst und dann eben auf dem blauen Fleck zu liegen kommst. Also bei mir dauert so ein blauer Fleck auch meist 3 Tage und dann ging's wieder. Aber auch da brauchte ich keine ärztliche Hilfe oder ähnliches. Also der Körper ist da sowieso extrem unter Anspannung, und dadurch, dass ich eben mit meinem Essenregime dann nicht so gut zurechtkam, hat der auch ganz schön verbrannt, sage ich mal, jetzt von der Muskulatur und dem Fettgewebe, und danach sah ich etwas mitgenommen aus, aber das war dann für mich Zeichen für Futtern frei. In den letzten 3 Wochen schiebe ich ununterbrochen Schokolade und Kekse in mich rein.
Ist ja auch schön, ne? Das hat man sich dann ja irgendwie auch verdient.
Absolut, absolut. Das, ja, ja. Aber ob man dann vorher diese Strapazen machen sollte, das ist was anderes.
Ja. Wo würdest du dieses Rennen einordnen? Ich meine, das ist ja nicht das erste extreme Ding, was du gemacht hast.
Nee, das war schon. Also am ersten Tag wurde ich die gleiche Frage gefragt oder in der ersten Nacht, und da habe ich gesagt, also das, sowas habe ich noch nicht erlebt. Es ist natürlich eine ganz, ganz andere Belastung als das Race Across America. Es hat ungefähr die gleiche Länge, also ich habe um die 11 Tage gebraucht. Ist ein ganz, ganz anderer Rennmodus, das ist noch Abenteuer pur. Wobei eben das Ram doch sehr, sehr kalkulierbar ist. Und das Rennen in Kirgisistan war für mich völlig unkalkulierbar. War richtig Abenteuer, war auch aus meiner Sicht extrem gefährlich. Wir haben an einem Tag 40 Flussüberquerungen gemacht durch Gletscherflüsse, die einem bis zum Oberschenkel gingen. Da sind einige von den Teilnehmern einfach umgefallen im Wasser, wurden weggespült zusammen mit den Fahrrädern. Einige haben dann das Fahrrad auch irgendwo wiedergefunden und haben versucht weiterzumachen und andere haben dann die Konsequenz gezogen und gesagt, mir reicht es hier. Also das war ein Tag, 30 Kilometer, aber ausschließlich schieben und tragen und das hat mich 24 Stunden gekostet. Nachts um 9, noch ein Satz dazu, ging es wieder um eine Flussüberquerung. Da habe ich gesagt, das ist mir deutlich zu gefährlich im Dunkeln. Mich findet ja kein Mensch wieder. Dann habe ich dann am Fluss übernachtet bis morgens um 5 oder so ein bisschen Dämmerung kam und ich das dann einschätzen konnte, ob ich da lebend am anderen Ufer wieder ankomme.
Wow. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber also, was ist das für ein Teilnehmerfeld? Was sind das für Menschen, die da noch, wie muss man sich das vorstellen?
Also eine unglaublich internationale Community, die unheimlich viel Freude hat an solchen schwachsinnigen Dingen, die natürlich auch wie Rohrspatzen geschimpft haben. Wie kann man so einen Kackmodus sich ausdenken, aber dann im Ziel, selbst wenn sie es nicht geschafft haben, mit einem breiten Grinsen beim Bier saßen und sagen, Mann, ich hab's mitgemacht. Es waren natürlich auch Frauen dabei. Es waren auch Frauen dabei, die deutlich schneller waren als ich. Die allermeisten haben aber auch schon sehr, sehr viel Rennerfahrung bei solcher Art von Rennen, beziehungsweise eben ähnlich gearteten Rennen. Und das ist so eine eingeschworene, nette Community. Das ist ja ein Self-Supported, also du darfst dich eigentlich gar nicht oder nur sehr selten mit den anderen zusammentun, aber wenn man sich dann mal trifft an einer Verpflegungsstation, dann wird da ausgetauscht und da ja alle die gleichen Emotionen haben, ist das dann auch immer eine ganz tolle Community und ganz toller Austausch über die Sachen, die man erlebt hat, über die Empfindungen, die man hat. Und wird natürlich immer ausgetragen, was hast du jetzt wieder Besonderes erlebt? Also das ist ein buntes, tolles Völkchen. Ich war einer der Älteren, ich glaube der älteste Finisher auch, hatte mir vorgenommen, jetzt kommen wir eigentlich zu einem Knackpunkt, dass ich in die Top 20 fahre. Aber das habe ich mir in der ersten Nacht dann, dieses Ziel dann doch gekniffen, weil das eben, also meine Ausdauerfähigkeiten haben da überhaupt keine Rolle gespielt. Du musstest einfach richtig, richtig fit im Mountainbiking sein und da sagte ich ja, in Berlin haben wir keine Schotterpassagen, wir haben auch keine riesen Felsen, wo du das Fahrrad drüber tragen kannst, da hätte ich mich besser in den Alpen vorbereiten müssen, aber keine Zeit gehabt. Bei Renncharakter hätte ich auch zwei bis vier Stunden versucht, die Nacht zu schlafen, aber das ging dort nicht aus meiner Sicht, weil ich dann sehr viele sehr gefährliche Passagen dann im Dunkeln hätte fahren müssen, das wollte ich nicht und habe mich dann von dem Modus Rennen, da habe ich allerdings 2-3 Tage gebraucht, dann in den Modus Abenteuer und Finishen dann geswitcht und das war deutlich bekömmlicher für mich, weil das eine große Last von mir genommen hat. Gut, hatte ich eben komplett falsch eingeschätzt und ich sagte vorhin, Demut lernen und das habe ich da wieder gelernt und das ist ja auch manchmal gut, wenn man seine Ziele dann nochmal revidieren kann. Das kann man ja meistens jederzeit, aber dass man daran dann eben auch das nicht als Scheitern empfindet, sondern dann als sinnvolles
Freizeitwechsel.
Ja, sinnvoller Wechsel eben von den Zielen, die man dort hatte.
Ja, aber wie gut, dass du da so flexibel bist, ne, in der Birne. Das können ja dann auch nicht alle.
Nee, also ich sag auch hier, auch wenn das vielleicht den Rahmen sprengt, 2000 Kilometer, wir hatten die letzten 60 Kilometer nur Asphalt, dankenswerterweise. 20 Kilometer vorm Ziel saß ein Teilnehmer am Straßenrand, hat sich nicht bewegt. Ich habe ihn gefragt, ob er noch einen Muffin haben möchte. Er hat nicht reagiert und 3 Stunden später hat er den SOS-Knopf gedrückt. Es war noch 40 Minuten zu fahren. Er war nicht in der Lage, diese 40 Minuten zu schaffen, wurde ins Krankenhaus gebracht und ist dann 2 Tage später noch innerhalb der Kulanzzeit dann ins Ziel gefahren. Aber dadurch, dass er den Knopf gedrückt hat, wurde er aus der Wertung genommen. Mhm. Also es war, was du genau sagst, eine unglaublich psychische Belastung. Und ich war so froh und außer Briefe, dass ich da heil im Ziel angekommen bin und das in Anführungsstrichen überlebt habe. Ja.
Gab es denn einen Punkt, wo du gedacht hast, jetzt muss ich aufgeben, jetzt ist es soweit?
Körperlich eigentlich nicht. Von den Passagen her habe ich immer nur gedacht, wie kann man so behackt sein? Da habe ich tatsächlich, also als Veranstalter im ich schiebe kurz einen Satz noch rein. Der ist die Strecke allerdings im Frühjahr abgefahren und da gab es noch nicht dieses starke Schmelzwasser. Und durch den Klimawandel sind die Flüsse extrem angeschwollen und damit hatte er auch nicht gerechnet. Also jetzt zurück. Hatte ich den Gedanken aufzugeben? Ja, den hatte ich in den ersten 2, 3, 4 Tagen. Hatte dann Motivations-Apps bekommen in den Dörfern, also da die sind immer ganz gut ausgestattet mit WLAN oder Internet. Das hat mich dann motiviert, möglichst durchzuhalten. Dann kam auch die Nachricht von Alex, Mensch, wir haben den Film platzieren können und das hat mich auch nochmal motiviert. Also das sind so von außen her tatsächlich so eine kleinen Stupser, die einen dann doch oder mich ins Ziel getragen haben und mich motiviert haben. Ja.
Hast du denn ansonsten noch irgendwelche Tricks, um dich bei so Tiefpunkten wieder zu motivieren?
Ja, also das ist eben, also für mich war das auch eine etwas neue Situation, weil ich eben mein Ziel komplett tauschen musste oder anpassen musste. Und dann gibt's einfach so Kleinigkeiten, die einen oder die mich motiviert haben, eben den nächsten Schritt, die nächste kleine Etappe zu machen. Das ist einmal das Naturerlebnis, das man wahrscheinlich nicht mehr so oft auf dieser Welt finden kann. Dann völlig banane kleine Sachen, nämlich wann kommt der nächste Market? Das sind dann so die kleinen Kioske, wo man sich dann den Bauch wieder vollhauen kann. Und dann eben auch die Treffen mit den anderen Teilnehmern, wo man sich dann eben austauschen kann und dann zusammen so emotionale Momente eben und Erfahrungen dann eben austauschen kann. Das ist für mich so wichtig gewesen. Und dann wollte ich mit Sabria eine Woche Kirgisistan genießen und das hat mich natürlich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich da möglichst rechtzeitig im Ziel ankomme.
Vorhin hast du ja gesagt, du hattest Essen für lediglich 8 Stunden sozusagen mit. Mhm. Wie hast du es denn dann gemacht, als die 8 Stunden vorbei waren? Also wie liefen die nächsten Tage ab?
Ja, also das habe ich, habe dann versucht, das Essen zu strecken und bin einen Tag fast ohne Essen dann ausgekommen. Also das ist man dann natürlich, hat man dann energetisch schon ein Defizit und ist nicht mehr ganz so schnell und kraftvoll. Was unbedingt wichtig ist, dass du eben die Konzentration behältst, gerade bei so Gefahrenstellen, bei Flussüberquerungen oder manchmal sind wir auch entlang des Flusses, des Flussufers, da in 20 Meter über dem Fluss, über Ziegenpfade. Die sind 20 Zentimeter breit, aber alleine meine Füße sind ja mehr als 20 Zentimeter. Und wenn du dann noch ein Fahrrad daneben hast, dann muss man das Fahrrad eben wuchten an diesem Steilhang entlang. Und das erfordert hohe Konzentration. Und dann habe ich eben versucht, das Tempo so weit runter zu holen, dass ich dann eben trotzdem noch konzentriert, vielleicht nicht mehr ganz so schnell und dynamisch dann bis zur nächsten Verpflegung irgendwie kommen kann.
Du hast ja erzählt, es gab diese Markets, wo man sich verpflegen konnte.
Ja.
Wusstest du immer, wann der nächste Market kommt? War das klar?
Also das war im Roadbook völlig klar beschrieben. Aber ich sagte ja, du wusstest nicht, ob die nächsten 100 Kilometer 3 Tage brauchen oder 8 Stunden. Also ich wusste es nicht. Vielleicht bin ich einfach auch nur ein Dussel, was dieses und mir fehlt da die Rennerfahrung. Das nächste Mal bei so einem Rennmodus muss ich einfach immer noch eine Reserve dabei haben und sei es nur zwei Brotlaibe und einen Topf Marmelade, die einen dann eben irgendwie bis zur nächsten Verpflegung dann eben retten können. Noch eine kleine Anekdote, denn das lebt ja von Anekdoten. Ich hatte mir dann eine Art Nutella besorgt und Brot. Aber bei minus 5 Grad kann Nutella sehr, sehr hart sein. Also da habe ich dann versucht, irgendwie mit meinem Schweizer Messer dann irgendwie die im Glas dann irgendwie die Nutella da raus zu kratzen. Ist aber gescheitert. Also dann bin ich zu Marmelade umgestiegen, weil die auch bei 8 Grad noch flüssig ist.
Aber weißt du zufällig, ob andere Teilnehmer Kocher dabei hatten?
Ja, haben sie. Also das war auch, wie gesagt, ein sehr, sehr bunter Reigen an Teilnehmern. Es gab Leute, die von Anfang an die 15 Tage aus auch ausreizen wollten. Es gab Leute, die eben auch mit Zelt unterwegs waren. Ich hatte aus Gewichtsgründen nur einen Biwaksack, mit dem ich auch völlig gut zurechtgekommen bin. Also man kann eben, was du gesagt hast, wie viel nimmt man mit, das eben sehr, sehr ausreizen. Dann hat man aber eben den Nachteil, dass man mehr Gewicht mit sich rumschleppen muss. Und gerade bei diesen Tragepassagen zählt für mich jedes Gramm, aber bei anderen eben nicht so sehr. Also weiß ich, also einige haben das eben sehr komfortabel genutzt. Es gab auch Teilnehmer, die dann eben fast jede Nacht irgendwo übernachtet haben, in einer festen Unterkunft beziehungsweise in einer Jurte. Ich habe zweimal in den Checkpoints geschlafen. Das wurde angeboten vom Veranstalter. Bei mir war das Verhältnis eben umgekehrt. Also möglichst viel in der Natur und wenig in konventionellen Unterkünften.
Wie hast du so die Einsamkeit, das Wetter und eben diese Wildnis, diese Natur erlebt? Du meintest ja eben schon, sowas sieht man eigentlich gar nicht so oft im Leben.
Ja, also das genieße ich. Und das finde ich eben so toll an dieser Veranstaltung. Du liegst abends im Zelt und wenn ich meine Brille auf habe, sehe ich sogar die Milchstraße. Das ist ein Erlebnis, was du hier eben überhaupt nicht mehr kriegst. Und dadurch, dass du auch eben keinen doppelten Boden hast, wie das hier eigentlich an jeder Stelle wäre. Also ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Manchmal, wenn ich eine Krise habe, hilft natürlich auch Zusprache. Dann denkt man sich gerne zurück an die aufmunternden Worte aus den WhatsApp oder an andere schöne Erlebnisse, die einen motivieren, dann durch so ein Loch zu kommen. Aber wenn man einmal verinnerlicht hat, vorwärts, 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 dann geht das bei mir eigentlich immer ganz gut nach vorne. Aber das habe ich extrem genossen, auf 4000 Meter Höhe über die Bergkämme zu gucken, in die schneebedeckten Berge. Das geht ja fast bis 7200, glaube ich, hoch. Also das ist ein Erlebnis, das mich unglaublich aufbaut und viel, viel, viel Freude macht.
Das ist ja ganz oft so, wenn man im Rennmodus ist, dann hat man keinen Blick für links und rechts, sondern immer nur geradeaus. Jetzt hast du aber gesagt, irgendwann ging es bei dir nur noch ums Finishen. Hast du dadurch es geschafft, ein bisschen von Land und Leuten kennenzulernen oder dir auch bewusst die Zeit genommen dafür?
Ja, also das sind Momente, die ich unglaublich gerne mitgenommen habe. Das waren die Momente mit den Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Aus meiner Sicht ist Kirgisistan gerade dabei, von der dritten Welt in die zweite Welt zu wechseln. Es gibt da extrem unterschiedliche Lebensformen. Das eine ist in den Städten, die sich eben sehr, sehr orientieren schon an den westlichen Großstädten. Man sieht gerade die jungen Leute immer aufs Handy starren. Was machen die da? Die haben wir dann auch rausbekommen. Die gucken ununterbrochen Westserien. Und dann ist das andere Bild, aber du kommst in die Hochtäler und dort sind tatsächlich noch Nomaden unterwegs, die im Sommer immer höher ziehen mit ihren Herden, das sind Pferde, das sind Kühe, das sind Ziegen, das sind Schafe und tatsächlich noch ein sehr, sehr ursprüngliches Leben führen. Und auch da sind die sehr offen für die Menschen, denen sie begegnen, laden einen ein. Aber diese Einladung geht selten unter 2 Stunden aus, weil du dann einen Chai, also einen Tee bekommst, der immer in der Jurte bereit steht. Und sobald du in eine Jurte reinkommst, wirst du bewirtet mit Brot und dann mit Kefir, mit anderen Tierprodukten, also kein Fleisch, sondern eben Milchprodukten. Marmelade und Kekse. Und das war für mich sehr, sehr berührend, total entschleunigend. Also das ist eben eine Lebensform. Fand ich toll, dass die mir die Möglichkeit gegeben haben, diesen Einblick zu bekommen. Das hat mich schon sehr, sehr berührt und diese Momente habe ich auch lange dann Stunden danach noch mit mir rumgetragen und war auch sehr, sehr dankbar, dass die Menschen mich da so aufgenommen haben. Und da habe ich jemanden kennengelernt, Azimur, das war ein junger Mann, der mit seiner Familie da oben im Hochgebirge gelebt hat, auf ungefähr 3000 Meter Höhe. Und der war so herzlich und lieb. Das hat mich sehr, sehr berührt. Also das fand ich toll.
Du hast ja gerade von den domestizierten Tieren gesprochen. Welche Wildtiere hast du denn gesehen?
Ja, zum Glück keine Leoparden, keine Schneeleoparden. Und wenn, dann bin ich froh, dass ich kurzsichtig bin. Aber tatsächlich unglaublich viele Adler. Und sonst Murmeltiere, also die hörst du dann immer pfeifen, ja, und dann schwupps sind sie weg oder sind völlig irritiert, was da gerade passiert um sie herum. Aber meistens versuchen die dann in ihrem Bau dann eben sich zu verstecken. Ja, aber das waren so die beiden großen Tiere. Dann sind mir noch Kamele frei rumlaufend begegnet. Also der Unterschied zwischen Deutschland und Kirgisistan, das betreffend ist, in Kirgisistan sind die Felder, auf denen angebaut wird, eingezäunt. Und die Tiere laufen völlig frei rum, selbst auf Bundesstraßen, Autobahnen. Und in Deutschland ist es ja umgekehrt, dass die Rindviecher eingesperrt sind und die Felder nicht eingegrenzt sind. Also das ist mir so aufgefallen, ja.
Wie kommuniziert man mit den Menschen? Also ich nehme mal an, es spricht niemand Englisch da.
Ja, du hast ja Zeichensprache gesagt.
Ja. Also die jungen Leute sprechen Englisch. Okay. Ich kommuniziere dann immer munter in Englisch, auch wenn die mich dann immer völlig entsetzt angucken. Aber da mein Sprachschatz da auch auf sehr wenige Worte, nämlich Snickers und Ice Cream dann reduziert war, das haben sie dann meistens auch verstanden. Oder Fanta habe ich auch gerne getrunken. Das ging dann, oder einfach zeigen und dann mit den Fingern die Anzahl und dann passt das meistens.
Ja. Vorhin meintest du ja, du hast dein Handy verloren. Mhm. Wie verliert man denn sein Handy?
Ja, indem man versucht, todesmutig über einen Felssturz mit dem Fahrrad zu heizen. Oh. Aber da muss wohl irgendwas im Wege gewesen sein. Und da habe ich dann mein Handy verloren und meine Roadmap, sodass ich eben auch nicht wusste, wann sind jetzt die nächsten Verpflegungsstationen. Und auch das hat mich wieder so ein bisschen zurückgeworfen, weil ich da auch wieder nicht genug, mangels jetzt eben Informationen, nicht genug zu essen dabei hatte. Nee, ich bin einfach hingekracht, dann habe ich mir eine Weile den Himmel angeguckt und dann habe ich mich wieder aufs Fahrrad gesetzt. Also an dieser Stelle danke, liebes Fahrrad, dass du nicht kaputt gegangen bist. Ja, und das habe ich eben erst in der nächsten Verpflegung gemerkt, dass mein Handy dann nicht da war. Dann hatte ich zum Glück einen Kollegen aus Russland, eine E-Mail an Sabria absetzen konnte und gesagt hat, bis hierhin ist noch alles schicki, erwarte mich in 3 Tagen, stopp.
Du hast so viel über Fahrradschieben erzählt. Wie hoch ist der prozentuale Anteil bei dieser Veranstaltung gewesen, wo man sein Rad geschoben hat, ungefähr?
Ja, das kann man natürlich in Stunden oder in Kilometern sagen. Also ich will mal sagen, vielleicht 20% schieben. Aber dadurch, dass du eben maximal eine Geschwindigkeit von 2 Kilometer pro Stunde schaffst, ziehen die sich natürlich wie Kaugummi. Wenn du allerdings selbst einen steilen Berg hochfährst, hast du 5 bis 6 Stundenkilometer drauf. Also das Dreifache. Und wenn ich todesmutig mich in die Tiefe gestürzt habe, dann auch mal 80 Stundenkilometer. Aber das, also so würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, ja.
Jetzt gibt es ja mittlerweile einige von diesen Veranstaltungen, wo man weiß, dass man sein Fahrrad öfters schieben muss. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das total beliebt ist. Und das verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären?
Ist mir völlig schleierhaft.
Das sind wir schon mal drei, alle gleich.
Also Fahrrad hat ja ein, also zumindest im Deutschen, ein Namensursprung. Und das hängt ja irgendwie mit Fahren zusammen. Und das heißt ja nicht Schieberad. Also ja, das ist ja, also ist mir völlig schleierhaft, wie man daran Spaß haben kann. Wenn ich wandern möchte, dann gehe ich wandern, dann schleiche ich mir einen Rucksack auf den Rücken und marschiere durch die Alpen oder wo auch immer ich gerne marschieren möchte.
Was waren so einer der schönsten Momente, wenn das Schieben jetzt schon nicht dazugehört?
Ja, also das sagte ich ja, das Naturerlebnis und einfach auch knifflige Situationen gelöst zu haben und irgendwie überstanden zu haben und eines der Highlights, aber da dachte ich, dass ich deutlich emotionaler bin, auch der Zieleinlauf. Da dachte ich, da breche ich in Tränen aus, aber das war irgendwie nicht so. Entweder war ich zu erschöpft oder dadurch, dass ich eben schon Stunden vorher wusste, jetzt kann nichts mehr passieren, weil nur noch Straße da ist. Ja, aber eines der schönsten Momente war für mich eigentlich nach dem Ziel mit den anderen zusammenzusitzen und dann Dönches zu erzählen, was hast du erlebt oder was ist dir passiert, weil ja jeder trotz ähnlicher Emotionen dann doch immer andere kleine Anekdoten zu erzählen hat. Also das war für mich auch so mit ein Highlight.
Gibt es was du über dich selbst gelernt hast?
Ja, also schon, dass eben ich mit neuen Grenzen konfrontiert war und die gemeistert habe, dass ich eigentlich für alles auch eine Lösung gefunden habe. Und hätten wir jetzt vor einer Woche diese Aufzeichnung gehabt, dass das kein Wettkampfmodus für mich ist, aber ich jetzt die letzten zwei Tage gegrübelt habe, vielleicht wäre das ja doch nochmal unter anderen Aspekten doch nochmal interessanter teilzunehmen.
Also du würdest da nochmal dran teilnehmen wollen?
Ja, aber erstmal habe ich noch ein paar andere Pläne. Nächstes Jahr will ich nochmal den Altersrekord beim Ram knacken und dann vielleicht auch nochmal Tour Divide machen, auch in Amerika. Und dann, wenn ich 62 bin, dann vielleicht nochmal nach Kirgisistan. Aber das ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Und dann auch mit ganz viel Techniktraining in den Alpen auf dem
Mountainbike. Ja, irgendwas vielleicht würde ich, also nehme ich dich hier gleich mal auf die Schultern und trage dich nach unten in den Hof. Aber so könnte ich mir das vorstellen. Ja. Aber ich habe mir das total abtrainiert in den letzten Jahren, irgendwie was zu Fuß zu machen, sondern fast nur noch mit dem Rad.
Welchen Tipp würdest du jemandem geben, der überlegt, selbst einmal ein solches Abenteuer zu wagen?
Ja, völlig simpel. Ruf mich an.
Die Nummer machen wir in die Show Notes.
Ja, also das ist, glaube ich, das Einfachste, da schnell reinzukommen und für sich dann entscheiden zu können. Wäre das was für mich und wie gewissenhaft muss ich mich da vorbereiten, ja.
Wenn du das Rennen in einem Satz oder in zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, wie würde das dann klingen?
Völliger Irrsinn, war aber geil.
Das ist also das Silk Road Mountain Race.
Das war doch ein schönes Schlusswort.
Ja, danke dir.
Ja, gerne.
Vielen Dank, Klaus.
Also, wenn du mich fragst, ich hätte ja niemals gedacht, dass er sagt, naja, dieses Silk Road Mountain Race könnte ich mir dann schon nochmal vorstellen. Ey, das hätte ich nicht gedacht.
Ey, nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Weißt du, in den ersten 24 Stunden denken, ja, eigentlich bin ich raus irgendwie. Dann sagen, ich mache da irgendwie eine Finishen ist alles. Komme ich nicht klar mit.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so aus meiner Erfahrung heraus, ganz am Anfang der Folge haben wir ja über das MB400, Maurice Brocco 400 gesprochen und innerhalb von 24 Stunden 450 Kilometer fahren. Direkt danach habe ich auch gesagt, nee, brauche ich nicht mehr. Und dann zwei, drei Tage später denkst du so, naja, einmal im Jahr kann man das ja machen.
Ja, aber das ist ja irgendwie, die große Stärke von Klaus Henning ist ja die Ausdauer. Also den Druck, den er auf die Pedale hat über Strecke.
Ja.
Und plötzlich bist du in einem Mountainbike-Rennen, wo du nur dein Fahrrad schiebst. Und das ist ja so, weißt du, du bist eigentlich Radfahrer und jetzt wirst du zum Wanderer. Also wie soll ich mich da motivieren?
Ja, krasse Geschichte auf jeden Fall.
So, wenn ihr aber sehen wollt, wie es Klaus-Henning Schulke letztes Jahr beim Ram ergangen ist und warum der so ein harter Hund ist, den Film, den ich gemacht habe, läuft beim Ella 46 Filmfest und jetzt sind die Showtime klar. Einmal läuft der Film am 9. Oktober um 20.15 Uhr, das ist ein Donnerstag. Und die große Premiere mit Red Carpet und allem drum und dran gibt's am Samstag, den 11. Oktober um 17 Uhr. Und die Karten kann man ab jetzt kaufen auf der Webseite vom Thalia Kino in Berlin-Lankwitz.
Ich bin am Start, du bist am Start, ich freue mich schon drauf.
Klaus Henning ist am Start.
Ja, genau. Und ich freue mich schon, dass wir das auf der großen Leinwand sehen können. Und vor allem müssen wir ja dazu sagen, in ein paar Folgen haben wir dann Klaus Henning Schulke hier nochmal bei uns zum Interview. Und dann interviewe ich euch beide, wie es denn so war, diesen Film zu machen und was seine Gefühle dazu sind, diesen Film zu sehen, wo er ja eigentlich nur in Erinnerung hat, er fährt geradeaus
auf einer weißen Linie, auf einer weißen Linie. Das war, ich fahre nur auf einer weißen Linie. Sehr schön.
Gut, dann bleibt uns treu. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge vom Bikers Paradise Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns überall, wo es was zu folgen gibt und vor allem sagt all euren Freunden Bescheid, dass es uns gibt.
Tschüssikowski.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.